DW Menschen und Märkte.
Merkel eröffnet Automesse. Reaktionen auf die Zinsentscheidung der EZB. No-Deal-Brexit. Laut internen Papieren rechnet britische Regierung mit Engpässen und Unruhen. Und Island plant Megahafen für Rohstoffumschlag. Das sind unsere Themen heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Die IAA in Frankfurt gilt immer noch als die größte Automesse der Welt. In diesem Jahr stand die offizielle Eröffnung nicht gerade unter günstigen Vorzeichen. Eine Absatzflaute und Unsicherheit über die künftige Nachfrage nach Elektrofahrzeugen lasten auf der IAA. Außerdem richten sich Klimaproteste gegen die Autoindustrie. Dagegen versucht Bundeskanzlerin Angela Merkel, Zuversicht zu verbreiten, wie Lars Hoffmann aus Frankfurt berichtet.
Ein schwarzer SUV vor dem Gelände der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt. Über das Nummernschild ein Zettel geklebt, auf dem steht SUV gleich Klimakiller. In der offenen Autotür steht eine junge Frau, die einen überdimensionalen Merkel-Pappkopf trägt. Ihre Botschaft an die echte Merkel?
Halten Sie Versprechungen, machen Sie ernst mit der Verkehrswende.
Genau darum geht es den Klimaschützern, die auch in den kommenden Tagen rund um die IAA zu Protesten und Kundgebungen aufgerufen haben. Bei der offiziellen Eröffnungsfeier trifft dann eine verunsicherte Autobranche auf eine Kanzlerin, die selber unter Druck steht. Denn schon am 20. September will die Bundesregierung Pläne zum Klimaschutz vorlegen. So reicht Merkel den Autobossen die Hand. Die Probleme müsse man gemeinsam lösen. Und sie lobt. Die Autoindustrie habe nicht zuletzt mit den neuen Elektroautos technisch immer bessere und effizientere Antriebe entwickelt.
Aber dass seit 1990 keinerlei CO2-Reduktion in der Gesamtmenge des Verkehrs erreicht wurde, weil jedes Mal, wenn wir effizientere individuelle Autos hatten, die Menge an Verkehr zugenommen hat und damit vor uns bis 2030 nach den europäischen Vorgaben natürlich eine Riesenherausforderung liegt. Denn wir müssen jetzt bis 2030 40% der CO2-Emissionen im Verkehr reduzieren.
Ansonsten seien die selbst gesteckten Klimaziele, so Merkel, nicht zu erreichen.
Und das ist eine Herkulesaufgabe für Sie und für uns.
Aber das werde schwer, denn der Ausbau der erneuerbaren Energien stockt derzeit. Und, erinnert Merkel die Autoindustrie, mit dem Dieselskandal habe sie viel Vertrauen verspielt. Der Präsident des Verbandes der Autoindustrie, VDA, Bernhard Mattes, bekannte sich zu den Klimazielen. Aber angesichts drohender Fahrverbote für Dieselautos in verschiedenen Städten wie auch Frankfurt, der Diskussion um höhere Steuern oder gar Einfahrverbote in Innenstädte für große, spritschluckende SUV, sagte er:
Anstelle einer Klimapolitik, die auf Verbote und de facto Verbote setzt, brauchen wir als Hersteller und Zulieferer das Vertrauen von Politik und Gesellschaft, dass wir mit Innovation und auch mit Ingenieurskunst die besten technischen Lösungen und die geeigneten Pfade zum klimaneutralen Verkehr finden, den wir erreichen wollen.
Aber genau dieses Vertrauen hat die Autoindustrie derzeit nicht. Nicht zuletzt, weil gerade wieder Vorwürfe bekannt geworden sind, Volkswagen könne weiter fragwürdige Software in Autos eingebaut haben. Klimaschützer fordern eine viel radikalere Verkehrswende, bis hin zum Verbot von Autos in Innenstädten und dem Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Bundeskanzlerin Merkel weiß, dass der Verkehr nur ein Teil des Problems beim Klimawandel ist. Ihre Regierung muss jetzt Konzepte entwickeln, die auch Wohnen, die Energiewirtschaft oder den Ausbau erneuerbarer Energien umfassen. Das, so machte sie deutlich, werde alle Geld kosten. Die Unternehmen, den Staat, aber auch die Bürger.
Wenn der Klimaschutz eine Menschheitsaufgabe ist, was ich glaube, dass er es ist, dann müssen wir diesen Preis auch zahlen, weil wir sonst ganz andere Preise zahlen.
Mit diesen Worten machte sich die Kanzlerin auf den Weg, sich die neuesten Modelle und Konzepte der Hersteller auf der IAA anzuschauen.
So viel von Lars Hofmann. Die Europäische Zentralbank EZB hat die Strafzinsen für Banken angehoben. Der sogenannte Einlagensatz sei auf -0,5% von -0,4% gesenkt worden, teilten die Eurowächter am Donnerstag in Frankfurt mit. Sie kündigten zudem an, die im Dezember 2018 beendeten Anleihenkäufe erneut aufzunehmen. Aus Frankfurt, Viktor Goitka.
Heute saßen die Anleger an der Börse in einer Schleudermaschine. Punkt 13.45 Uhr. Der DAX fällt plötzlich wie ein Stein, schießt nach unten, scheinbar im freien Fall. Der Grund? Klar, der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank. Darauf haben alle geschaut, sagt Anlagestratege Robert Halver von der Baader Bank.
Sie hat jetzt die Zinsen nicht so stark gesenkt, wie erwartet. Also von daher, das war ein Schuss in den Ofen.
Die Fakten. Wenn Finanzinstitute bei der Zentralbank Geld parken, dann müssen sie künftig mehr zahlen. Das ist der Einlagezins. Statt bei minus 0,4% liegt er jetzt bei minus 0,5%, also noch weiter unten. Der Blick auf die DAX-Tafel nach wenigen Sekunden aber kurios. Statt steil runter geht es jetzt steil bergauf. Jörg Krämer, den Chefvolkswirt der Commerzbank, wundert das gar nicht.
Also, dass der Aktienmarkt so gut dasteht, obwohl die Unternehmen wegen der Konjunktursorgen viel weniger Gewinne machen, ich meine, das liegt vor allem an der lockeren Geldpolitik und eben auch an der lockeren Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Das ist der große Kurstreiber und der wird es bleiben, auch wenn Frau Lagarde Herrn Draghi ablöst.
Die lockere Geldpolitik als Kurstreiber, nicht alle sehen das so. Denn die große Frage ist, ob diese Art von Zinspolitik überhaupt noch etwas bringt, ob sie die Wirtschaft am Ende überhaupt noch ankurbeln kann. Oder ob die Notenbanker mit ihrem Latein längst am Ende sind. Aktienstratege Chris-Oliver Schickentanz von der Commerzbank glaubt, das Börsenhoch ist mit Vorsicht zu genießen.
Kurzfristig wird die Geldschwemme die Börsen sicherlich positiv beflügeln, aber die Frage ist, wie lange tatsächlich das Ganze anhält.
Reaktionen auch am Anleihemarkt. Die EZB will ab November unter dem Strich wieder neue Anleihen kaufen. Wenn Euro-Länder dann mit Anleihen sich Geld borgen, dann wird das für sie billiger. Robert Halver von der Baader Bank findet das verwerflich.
Italien, da wird man heute Sekt trinken, denn die dürfen jetzt Schulden machen. Und die EZB finanziert die Party nicht nur mit günstigen Zinsen, sondern auch mit Aufkäufen. Besser kann es für keinen Kreditnehmer laufen.
Die Reaktion kommt prompt. Die Risikoaufschläge auf italienische Staatsanleihen fallen deutlich, stehen so tief wie noch nie. Manche fragen sich, wie lange das Vergnügen hält. Denn bald steht an der EZB-Spitze ein Wachwechsel an. Auf EZB-Chef Mario Draghi folgt Christine Lagarde. Wird Lagarde den Zinskompass völlig drehen? Chris-Oliver Schickentanz von der Commerzbank.
Sie ist durchaus eine Freundin einer weiter aggressiven, unterstützenden Geldpolitik. Von daher gehe ich nicht davon aus, dass wir tatsächlich einen abrupten Kurswechsel sehen, sondern dass sie in gewisser Weise die Politik ihres Vorgängers Mario Draghi fortsetzen wird.
Nach Mario Draghis Abgang an der EZB-Spitze dürfte es also heißen, alter Wein in neuen Schläuchen.
Viktor Goitka aus unserem Frankfurter Börsenstudio war das. Auf Druck des Parlaments hat die britische Regierung ein internes Papier für den Fall eines ungeregelten Brexits veröffentlicht. Das am Mittwochabend publik gemachte Dokument war bereits vergangenen Monat an die Presse durchgesickert und enthält Prognosen darüber, was bei einem EU-Austritt Großbritanniens ohne Abkommen passieren dürfte. Einzelheiten von Jens-Peter Marquardt.
Unruhen und Gewalt auf den Straßen, Engpässe bei Lebensmitteln, Medikamenten und Treibstoff, Notstand in Pflegeheimen und Krankenhäusern, tagelange Wartezeiten auf beiden Seiten des Ärmelkanals. Das Szenario der britischen Regierung beschreibt für den Fall des ungeregelten Austritts aus der EU am 31. Oktober ein Land im Chaos. Doch Staatsminister Michael Gove, zuständig für die Planungen der Regierung für den No-Deal-Brexit, beschwichtigt.
The Yellowhammer documents are a worst-case scenario.
Das Goldammer-Dokument beschreibt das Worst-Case-Szenario, damit die Regierung von den schlimmsten Annahmen ausgehend all diese Auswirkungen abmildern kann. In den vergangenen Wochen hat die Regierung bedeutende Schritte unternommen, um im Falle eines No-Deal die EU in einer möglichst sicheren und reibungslosen Weise zu verlassen.
That we can leave in the safest and smoothest possible way.
Und außerdem sei ja noch gar nicht sicher, dass es zu einem ungeregelten Brexit am 31. Oktober komme. Die Regierung arbeite hart daran, noch ein neues Abkommen mit der EU zu erreichen.
It's important to stress that we are fighting hard for a deal. The Prime Minister has been making diplomatic progress this week and we're on our way to getting a better deal.
Der Premierminister habe in dieser Woche diplomatische Fortschritte erzielt auf dem Weg zu einem besseren Austrittsabkommen, so Gove. Die Opposition nimmt dem No-Deal-Minister diese Version allerdings nicht ab. Sie fordert, dass das Parlament sofort aus der vom Premierminister verordneten Zwangspause zurückgerufen wird, um der Regierung in diesen Wochen vor dem Austrittstermin kontinuierlich auf die Finger zu schauen. Ein schottisches Gericht hatte die Klage der Opposition gegen die Regierung gestern unterstützt. Jetzt muss in der kommenden Woche das oberste Gericht des Landes entscheiden, ob es bei der Zwangspause bleibt oder ob die Abgeordneten schon vor der Regierungserklärung der Queen am 14. Oktober wieder zusammenkommen. Die Opposition findet jedenfalls, dass die Strategie des Premierministers, am 31. Oktober auch ohne Abkommen aus der EU auszutreten, geradewegs ins Chaos führt. Andy MacDonald, der Schattenverkehrsminister der Labour Party. Es ist Irrsinn, das Schiff jetzt gegen die Felsen zu fahren. Der Premierminister hat dann für sich sicher ein Rettungsboot, aber die arbeitenden Menschen werden es nicht haben. Dieses Regierungsdokument sagt ja, dass Menschen mit geringem Einkommen besonders unter dem No-Deal leiden werden. Das ist völlig verrückt. Wir müssen diese Strategie sofort beenden. Warum um Himmels Willen soll man dem eigenen Volk solch einen wirtschaftlichen und sozialen Schaden zufügen?
Why on earth would you inflict such economic and social harm on your own country and your own people?
Die Unternehmerverbände sehen das ähnlich. Ian Wright vom Verband der Lebensmittel- und Getränkeindustrie beschreibt die unmittelbaren Auswirkungen des No-Deal-Brexit so. Etwa die Hälfte der Lkw-Fahrer wird erst einmal mit den falschen Dokumenten zur Grenze in Calais und Dover kommen und postwendend zurückgeschickt werden. Deshalb erscheinen Verzögerungen um 1 bis 2 Tage in den ersten Wochen und wahrscheinlich sogar Monaten durchaus realistisch.
Ein Beitrag von Jens-Peter Marquardt war das. Mit deutscher Hilfe aus Bremen soll im Nordosten von Island ein neuer Superhafen entstehen, auch als Drehscheibe für den amerikanisch-europäisch-asiatischen Containerverkehr. Eine gemeinsame Entwicklungsgesellschaft sucht bereits nach Investoren. Doch das Vorhaben stößt auf erbitterten Widerstand isländischer Naturschützer. Carsten Schmiester.
Die ersten Verträge sind unterschrieben. Die Bremer Hafenmanagementgesellschaft Bremenports, das isländische Ingenieurbüro EFLA und dazu Gemeinden am nordöstlich gelegenen tiefen und gut geschützten Finnafjord haben ein Megaprojekt auf den Weg gebracht. Gemeinsam wollen sie dort einen Hafen mit einer Kailänge von bis zu 6 Kilometern entwickeln. Der soll einmal Drehkreuz des durch schmelzendes arktisches Eis über die Nordwest- und Nordostpassage laufenden Containertransports zwischen Amerika, Asien und Europa werden. Auf dem Gelände soll es dazu nachhaltige Fischzucht geben, große Lagerflächen für Transportgüter und Umschlagsplätze für arktische Bodenschätze, an denen ja nicht nur US-Präsident Trump großes Interesse hat, sondern auch Russland, China oder viele andere Staaten. Hafstein Helgason ist Direktor für Geschäftsentwicklung bei EFLA in der isländischen Hauptstadt Reykjavik und ein großer Fan des Hafenprojekts.
Wir werden auch wahrscheinlich dort eine Art Hotel für Mining-Material aus Grönland in Zukunft haben. Das heißt, es werden kleinere Spezialschiffe zwischen Island und Grönland pendeln mit Material und das wird auf Land gesetzt hier. Und dann mit größeren Schiffen von hier aus exportiert.
Island könnte ein derartiges Großprojekt gut gebrauchen, meint er. Gerade im kaum entwickelten Nordosten, wo es heute außer Fischerei nichts ökonomisch Bedeutendes gäbe. Das werde sich dann ändern, aber langsam. Die Gegend würde also nicht aus dem Schlaf gerissen, sondern eher sanft geweckt.
Das Gute dabei ist, weil das in Etappen geschieht, ist, dass man nicht auf einmal irgendwelche 500 Jobs braucht, sondern man braucht vielleicht am Anfang irgendwelche 30, 40 pro Firma. Ja. Wenn alles aufgebaut wird in 50 Jahren, dann könnte man schon vielleicht ein paar hundert Leute hier beschäftigen.
Vielleicht. Und wenn, dann auch erst in ferner Zukunft. Ein Signal an die Gegner des Projekts, vor allem an Islands Umweltschützer. Deren Sorgen nehme man sehr ernst, so Helgason.
Für diese Vorplanung haben wir sehr auf die Goals von Vereinigten Nationen hingeschaut. Und wir wollen nur Firmen einladen, welche auf die Umwelt achten und zum Beispiel kohlenstoffneutral sind oder werden.
Was Trygvi Felixson wohl nicht umstimmen wird. Der Vorstand der Landschaftsschutzorganisation Landwehr enthält nichts vom geplanten Hafen, über den er offiziell kaum informiert sei, merkt er spitz an. Aber selbst wenn er einmal konkrete Pläne kennen würde, wird unsere erste Reaktion wohl eher negativ sein, weil wir schon so viele andere Großprojekte auf Island gesehen haben. Wir kürzen sie auf Isländisch LSD ab, das heißt so etwa der größte Traum von allen. Glücklicherweise sind nicht alle davon verwirklicht worden. Für ihn kommt das Projekt zur Unzeit. Island wird kaum mit der Touristenschwemme fertig, die in diesem Sommer nur ein wenig kleiner geworden ist. Und es gibt die Forderung nach immer neuen Kraftwerken, die aus Wasserkraft oder vulkanischer Erdwärme billigen Strom machen sollen. Unter anderem für gigantische Computerfarmen, auf denen dann Kryptowährungen wie Bitcoins geschürft werden. Das alles gefährde Islands eigentliches Kapital.
Our main resource in Iceland now.
Unsere wichtigste Ressource auf Island, die uns aus der Wirtschaftskrise 2008 geholfen hat, ist unsere schöne Natur. Sie ist mehr wert als Projekte, die 20, 30 Jahre laufen und dann wieder beendet werden. Die Natur ist viel nachhaltiger als jeder einzelne dieser größten Träume aller Zeiten. Das gilt auch für den neuen Hafen.
Mit diesem Beitrag von Carsten Schmiester geht unser Podcast heute zu Ende. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW.